Ich lese euch heute Morgen einen schönen, längeren Text aus dem zweiten Königebuch vor. Einen Text, der von dem Propheten Elisa handelt. Wenn ihr euch was ganz Gutes tun wollt, ihr Lieben, dann lest euch mal die Elisa-Geschichten durch, alle nacheinander. Was Gott durch diesen Mann gewirkt hat, bis hin zur Totenauferweckung. Ne? Gewaltige Botschaften stehen da drin. Heute Morgen geht es aber nicht in erster Linie um Elisa, auch um ihn, sondern um eine Frau. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn bei ihm zu essen, bei ihr zu essen. Und es geschah so oft, er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und Leuchter hinstellen. Und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, dann kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dorthin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese Schunamitin. Und er rief sie, und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihr, sage doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten unter meinem Volk. Das ist die Botschaft heute Morgen. Meine Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich glaube, es ging uns allen gleich, als ich Kind war. Da habe ich oft so gesponnen, so geträumt, wie soll ich sagen, wenn ich drei Wünsche frei hätte. Ich weiß, das habe ich mit meinem Bruder ganz oft so gehabt. Der erste Wunsch war immer, ich wollte in den Himmel kommen. Ja, ich kam aus dem christlichen Elternhaus und da war das verständlich, dass dieser Wunsch da war. Hans-Peter, nicht in die Hölle, ich möchte gerettet werden, ich möchte in den Himmel kommen. Das war immer der erste Wunsch, als ich Kind war. Und dann kamen die anderen Wünsche. Ganz reich sein, großes Schloss haben und was man denn alles so zusammen fantasiert. Diese Frau hatte die Chance. Da war ein Mann Gottes, der ausgewiesen war durch Zeichen und Wunder. Und er fragte, was kann man für dich tun? Wünsch dir was. Und sie sagte, ich wohne inmitten meines Volkes. Das heißt mit anderen Worten, bin wunschlos glücklich. Mir fehlt nichts, alles ist okay. Ich wohne ja inmitten meines Volkes. Das ist doch eine Aussage, ne? Stell dir vor, ne? Wir könnten aussuchen, was wir uns wünschen. Ein Rittergut damals so in Israel oder in Schunem, in dieser kleinen Stadt. Oder ja, und jetzt kommt noch was Besonderes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es ist immer nur von der Frau die Rede. Die war verheiratet, du. Man sagt, spricht so oft von alten Zeiten, wie die Frauen so unterdrückt waren, ne? Und nichts zu sagen hatten. Hier war es die Frau und der Mann, der hat genickt. Vielleicht war das so einer, der immer genickt hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls finde ich auch schön. Was kann ich für dich tun? Wünsch dir was. Ich wohne mitten in meinem Volk, wunschlos glücklich. Darüber möchte ich heute Morgen mit uns reden. Erstens, mitten in meinem Volk zufrieden. Das Volk, von dem sie spricht, war ja das Volk Israel. Übrigens unter einem sehr bösen König zu der Zeit, das war der König Joram, gottloser König. Schunem gehörte in das Gebiet des Stammes Manasse, also in das Nordreich, da wo man sowieso weit weg war von dem wahren Gottesdienst. Und doch, es war immerhin auch Gottes Volk und da wohnte sie. Sie war zufrieden. Die war sicherlich nicht mit allen Umständen zufrieden, dass der König Götzenopfer feierte, dass das Gesetz Gottes so gut wie nichts mehr galt, da war sie sicher auch traurig. Aber sie war noch inmitten ihres Volkes. Und das war das, was sie zufrieden machte. Da hatte sie ihren Schutz, da hatte sie ihre Freunde, ihre Brüder und Schwestern, da hatte sie all die vielen Vorzüge, die Heimat bietet. Ich wohne inmitten meines Volkes. Das war kein perfektes Volk, überhaupt nicht, aber es war Gottes Volk. Meine Brüder und Schwestern, und bei uns, ist das eine Predigt für uns auch? Auch wir wohnen inmitten des Volkes Gottes. Ich muss euch sagen, ich bin so dankbar, dass ich eine Gemeinde habe. So dankbar, dass ich eine Gemeinde habe. Es gab auch mal eine Zeit, da sind meine Frau Elfriede und ich herumgelaufen und haben gesucht. Das sind so Phasen im Leben, die vielleicht jeder Christ auch mal durchmacht. Nicht? Was ist die richtige Gemeinde für uns? Ach du, das ist schwer. Wir haben gesucht, hier geguckt, da mal, nee, das ist doch nicht. Und wir hatten sehr hohe Maßstäbe. Auch so etwas gibt es. Aber ich muss euch sagen, diese Suche muss eines Tages auch mal zu Ende kommen. Stell dir mal vor, wir wären immer noch am Suchen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, haben wir immer noch nicht unseren Platz gefunden. Wäre doch schade, nicht? Ja. Mir ging das, ja, das gehört jetzt eigentlich nicht hierher, aber ich sag's mal, mir ging es mit meiner Frau so. Ich hatte ja, war natürlich wie alle männlichen Wesen Junggeselle gewesen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. War schon einen Tag älter, hatte studiert und dann damals hieß das Junglehrer auf dem Dorf und da ging es mir, ja, wie soll ich sagen, einerseits gut, andererseits aber auch sehr schlimm. Die jungen Damen im Ort, die hatten herausgefunden, da ist ein zukünftiger Beamter, der später mal Geld haben wird. Und süß fanden sie mich auch. Und ich musste die abends aus meiner Wohnung schmeißen. So um 21:30 habe ich gesagt, so Herrschaft, jetzt aber. Nee. Die kamen immer wieder und die legten sich auf den Rasen vor mein Arbeitszimmerfenster. Da lagen sie dann in voller Position, ich will nicht sagen, wie bekleidet oder nicht, das alles passt ja nicht her. Da hatte ich den Eindruck, ja, Hans-Peter, es wird, glaube ich, Zeit, dass du heiratest. Ne? Aber dann ist natürlich die Frage, wen? Ich meine, ich weiß, ich kenne das aus Geschichten, da verliebt man sich dann abgrundtief und dann ist eigentlich egal, wer das ist. Aber für mich war ja klar, ich muss in meinem Volk heiraten, in Gottes Volk heiraten. nichtgläubigen Partnerin, das kam für mich ja gar nicht in Frage. Und da bin ich heute noch dankbar. Und dann habe ich meine Frau gefunden. Da war ich so froh. Und als wir dann verheiratet waren, hörte dann auch der Spuk mit den abendlichen Besuchen und so weiter auf. Das war auf einmal alles geregelt. War sehr gut. Aber das war nicht die Hauptsache. Natürlich nicht. Ich hatte eine Partnerin, von der die Bibel sagt, dass sie eins sind. Die zwei werden ein Fleisch sein. So eine ganz neue Dimension des Lebens, die ich da erfahren habe. Und so war es dann auch, als wir die Gemeinde fanden. Das heißt, wir fanden sie nicht. Wir haben damals durch Gottes Führung einen Jugendkreis, einen überkonfessionellen Jugendkreis gehabt, und daraus ist dann diese Gemeinde entstanden, so in Anfang der 80er Jahre. Da bin ich doch heute noch sehr froh. Zufrieden in der Gemeinde. Zweitens, dankbar. Geschwister, wenn ihr mit eurer Gemeinde, liebe Gäste, die ihr vielleicht anderswo in der Gemeinde habt, liebe Gemeindeglieder, Probleme habt, ich weiß, ein gutes Mittel. Fangt an, Gott zu danken. Herr, ich danke dir für meine Gemeinde. Ich danke dir. Diese Frau war ganz sicher dankbar, denn sonst hätte sie sich ja vielleicht einen neuen Pastor oder einen neuen Superintendenten oder einen neuen Landesbischof oder weiß ich was, kann man sich alles wählen, ne, wünschen. Sie war zufrieden. Inmitten des Volkes Gottes zufrieden. Ist das nicht schön? Wisst ihr, warum man das sein kann? Wegen Jesus. Weil er der Herr seiner Gemeinde ist. Deswegen kann man zufrieden sein. Auch mit den Fehlern? Natürlich nicht. Die Frau war auch nicht mit dem Götzendienst ihres Königs Joram zufrieden. Sie hätte sich lieber gewünscht, dass Elisa der König wäre. Der Mann Gottes, sagte sie ja nicht. Ich weiß, dass er ein Mann Gottes ist. Wäre natürlich auch besser gewesen. Aber es war nun mal nicht. Sie war zufrieden, sie war dankbar. Und wenn sie Fehler sah, hat sie gebetet. Ganz bestimmt. Früher hatten wir mal so ein Slogan. Wisst ihr, Slogan, so ein Wort, das wir immer wieder uns vor Augen führten und uns gegenseitig riefen. Das hieß, nicht bitter werden, fürbitter. Statt bitter zu werden, fürbitter werden. Ist gut, ne? Wollen wir das auch mal überlegen? Ist doch wahr, ne? Nicht bitter, fürbitter. Und drittens, und da haperte es nun bei der Frau, weil soweit habe ich die Geschichte nicht gelesen und ich werde sie auch nicht heute soweit lesen. Inmitten meines Volkes fruchtbar. Geschwister, wir sind nämlich berufen, Frucht zu bringen. Frucht für Gott. Und wo können wir das besser als inmitten des Volkes Gottes? Ja, es gibt Missionare, es gibt Leute, die Gott wegsendet. Weit weg, vielleicht nach Südafrika, wie unsere Schwester auch hier, oder nach Brasilien oder Timbuktu, ich weiß wo überall hin, ne? Aber normalerweise ist der optimale Ort, Frucht zu bringen, inmitten des Volkes Gottes. Da kann man Zeugnis ablegen von meinem Jesus, in der Nachbarschaft, im Beruf, Leute mitbringen, dass die Stühle wieder alle voll werden. Wäre doch schön, ne? Frucht bringen, dadurch, dass wir uns gegenseitig ermutigen, gegenseitig froh machen, aber auch den heiligen Dienst der Seelsorge tun, wenn es darum geht, Sünde zu bekennen, Buße zu tun, Befreiung zu erhalten. All das können wir inmitten des Volkes Gottes. Meine Brüder und Schwestern, inmitten des Volkes Gottes zufrieden, dankbar und fruchtbar. Das ist, was der Herr mit uns möchte. Du sagst jetzt vielleicht, Hans Peter, hör mal zu, das hört sich alles ganz gut an. Aber wo ist mein Volk? Wo ist es nun? Wo finde ich das? Wo finde ich die Gemeinde, in die ich so richtig ganz gut reinpasse? Vorweg gesagt, die ideale Gemeinde gibt es hier auf Erden nicht. Die ideale Gemeinde gibt es im Himmel, aber nicht auf der Erde. Müssen wir uns ganz klar sagen. Zur Zeit der Apostel war die Sache einerseits einfach, die Sache mit der Gemeindesuche. Andererseits sehr kompliziert. Wisst ihr warum? Da gab es nämlich nur eine einzige Gemeinde in der Stadt. Die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde in Thessalonik, die Gemeinde in Ephesus. Da gab es nur eine einzige Gemeinde. Und wenn du mit den Brüdern und Schwestern nicht klarkamst, mit ihrer Theologie nicht klarkamst, mit all dem, was da so ablief, nicht klarkamst, ja, dann musstest du dich entscheiden. Entweder bin ich draußen oder ich bringe mich ein, ich bete, ich fange an, das Gott zu sagen, was mich nervt. Versteht ihr? Das ist so wichtig. Damals, einerseits sagte ich einfach, es gab keine. Wir haben mal nachgerechnet, so ich habe mal so überschlagen, hier in Leer bin ich so auf 40 verschiedene christliche Gemeinden, also 40 Orte, an denen eine christliche Gemeinde ist, gekommen. Das ist natürlich eine Riesenauswahl. Da kannst du suchen und kannst du prüfen und kannst du testen, bis du die richtige hast, falls sie dabei ist. Andererseits war es auch sehr schwer, sehr schwierig. Du musstest dabei sein oder nicht. Du musstest einfach demütig sein. Ich denke an die Christen in Verfolgungsgebieten. Damals unter Mao Zedong in China. Da konntest du nicht umherlaufen. Da warst du froh, wenn du irgendwo ein paar Heilige Gottes gefunden hast und konntest mit denen beten. Und denk an die Berichte von Richard Wurmbrand, wie er erzählt hat, wie da plötzlich traf man jemanden, einen Gläubigen, und mit dem konnte man beten. Das war Herrlichkeit. Und die wussten dann vielleicht ein kleines Wohnzimmer, wo sich ein paar versammelten. Wie schön, ne? Inmitten meines Volkes, da konntest du nicht große Ansprüche stellen. Ja, aber ich brauche eine Pfeifenorgel, ich brauche Johann Sebastian Bach, ich brauche irgendwas, alte Liturgie oder irgendwas. Nicht? Gab's nicht, war nicht. Aber Jesus war da, wo zwei oder drei versammelt sind. Und Gottes Heilige waren versammelt. Und glaub mir, das waren auch Menschen mit Fehlern. Aber darum ging es ja nicht. Heute gibt es unzählige Gemeinden mit unterschiedlichen Prägungen. Dabei gibt es in Wirklichkeit, das wissen wir alle, vom Glaubensbekenntnis der Väter her, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen. Ne? In Wirklichkeit gibt es ja nur eine Gemeinde auf der ganzen Welt. Die besteht aus allen Gotteskindern, auch denen, die schon entschlafen sind, auch denen, die ja da oben jetzt sitzen und hoffentlich bald sich zum Herrn Jesus bekehren, wenn sie es nicht schon haben, die besteht aus Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Eine große, herrliche Gemeinde. Aber diese Gemeinde kann natürlich nicht an einem Ort zusammenkommen. Das ist im Moment technisch noch nicht möglich. Es wäre auch nicht gut so. Deswegen hat der Herr so eingerichtet, dass an jedem Ort die Heiligen zusammenkommen. Und wenn die Orte groß sind, größer sind, wie leer, dann gibt es sogar ganz viele solcher Orte. Aber es ist eine Gemeinde. Es ist eine Gemeinde. Deswegen ist der Name dieser Gemeinde auch nicht irgendein Fantasiename, Gute Hirte Gemeinde oder irgend sowas, sondern Gemeinde am Mühlenweg. Hier am Mühlenweg gibt es nur eine Gemeinde unseres Wissens. Wir hatten das früher, war das anders. Da waren wir am Schlosspark, die Straße heißt am Schlosspark. Und da habe ich mich eines Tages sehr gefreut. Wir hatten einen Schaukasten und in dem Schaukasten hatten wir auch natürlich die Adresse, den Namen der Gemeinde, Gemeinde am Schlosspark 14. Und dann ging ich einmal die Straße hinunter Richtung Stadt. Zwei Häuser weiter ist bei uns die reformierte Kirche. Was sah ich da? Die hatten auch einen Schaukasten und da stand drin Gemeinde am Schlossberg 16. Da ich dachte, hey, wir haben was verstanden. Versteht ihr, wir sind nicht die Täufergemeinde oder die Pfingstgemeinde oder die Luthergemeinde oder die. Das Einzige, was uns überhaupt trennt, ist die Hausnummer, die Straße und Hausnummer. Es gibt nur einen Jesus. Paulus fragt mal, ich möchte fast sagen, ganz verzweifelt, als er merkte, dass in Korinth Spaltungen waren. Ist denn Christus zerteilt? Es gibt nur einen Christus. Und wenn er das Haupt ist der Gemeinde, der Gemeinden, dann gibt es nur ein Haupt. Und entsprechend gibt es auch nur eine Gemeinde. Und wenn die Gemeinde der Leib Christi ist, wie viele Leibe hat er? Entschuldigt, das klingt ein bisschen salopp. Das meine ich auch nicht. Es gibt nur einen Leib. Das ist so wie mit einer, sagen wir mal, Discount-Kette. Hier nebenan ist ja eine, ne? Wir sagen, ich gehe nach Aldi. Natürlich Unsinn. Aldi ist europaweit und ich glaube in Amerika haben sie auch jetzt angefangen. Aldi ist überall, nicht? Aldi ist ganz groß. Aldi ist nicht diese kleine Geschäft da am Mühlenweg oder an der Hauptstraße, ich weiß, auf der Ecke liegt es ja nicht. Aldi ist groß. Trotzdem sagen wir, ich gehe nach Aldi. Und wenn Aldi, wenn ich da, sagen wir, angefaulte Tomaten kaufen würde, haben sie nicht, also nicht, keine Rufschädigung, aber nur als Beispiel, dann würde ich sagen, oh, Aldi hat schlechte Tomaten, was natürlich Unsinn ist. Aldi in Augsburg oder in Bad Sassendorf hat bestimmt keine verfaulten Tomaten, selbst wenn hier mal eine verfaulte dazwischen gekommen sein sollte, nicht? So ist das mit den einzelnen Gemeinden. Wir sind nur eine Filiale der einen großen Gemeinde. Das könnt ihr, wenn ihr Bibelforscher seid, könnt ihr ganz leicht feststellen. Immer, die Gemeinde wird ja Herde genannt. Immer wenn eine Ortsgemeinde Herde genannt wird, steht sie in der Verkleinerungsform da. Herdlein oder Herdchen, ne? Das ist der Gegensatz. Die große Herde, das sind alle. Und wir sind so ein kleines Herdchen. Hier eins und da eins. Und ich bin so dankbar, dass wir das wissen dürfen, meine Brüder und Schwestern. Es gibt nur eine Gemeinde. Und Irgendwie haben alle, wenn sie wirklich Gemeinden Jesu sind, es gibt auch welche, die nennen sich bloß so und die sind es aber nicht. Dann haben sie eigentlich immer nur ein Angebot und das Angebot heißt Jesus. Nicht? Das ist ihn verkündigen wir. Das ist unsere Botschaft. Er für uns gestorben und auferstanden und unser Heiland, unser Herr, unser Haupt. Jetzt die Frage, wo gehöre ich denn nun hin? Meine Brüder und Schwestern, wenn ich in einen neuen Ort komme, sagen wir, ich würde jetzt von Gott genötigt nach Ulm zu ziehen, an der Donau. Ja, was muss ich tun? Du sagst, du musst suchen im Internet nach christlichen Gemeinden. Kannst du machen. Ich habe einen besseren Rat. Geh auf die Knie und bete. Meine Brüder und Schwestern, es ist nämlich nicht so, dass wir uns aussuchen können, was wir machen. Jesus ist nicht nur unser Retter, unser Heiland, er ist auch unser Herr. Und er sagt mir, er sagt dir, das ist deine Gemeinde, da gehen. Und dann tun wir das und werden, wie war das noch? Dankbar, zufrieden, fruchtbar. Wenn wir Ja sagen zu der Führung Gottes, wenn wir uns sträuben, dann haben wir immer was zu meckern. Geschwister, jede Gemeinde hat Fehler. Ich sagte schon, es gibt auf der Erde die ideale Gemeinde nicht. Und wenn du dahin gehst, dann sagst du, die Musik ist zu laut. Dann gehst du da und sagst, die Musik ist zu leise. Entschuldige. Oder was auch immer, ne? Und die Predigt ist so blöd heute Morgen. All das mag ja wahr sein. Aber wenn Gott mich dahin stellt, dann hat er sich was dabei gedacht, oder? Dann habe ich meine Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass Gott will, dass ich dahin gehe. Und diese Entscheidung erfordert meine Treue. Ich habe meine liebe Frau am 12. Juli 1960 geheiratet. Lange her, ne? Kann man gar nicht mehr rechnen so richtig, wie lange das schon her ist. Diese Tatsache erfüllt mich heute noch mit einer ganz großen Freude. Ich hatte es aber auch ja gut. Ihr wollt jetzt noch wissen, wie ich zu meiner Frau gekommen bin. Das ist einfach gewesen. Ich habe einen Bruder im Herrn, der auch mein leiblicher Bruder ist, der auch Lehrer war, auch auf dem Dorf, auch verheiratet, ich nicht verheiratet. Ich habe ihm eines Tages gesagt, du weißt was, bete doch mal. Bete doch bitte für mich. Ich brauche eine Frau. Es geht nicht anders. Ich komme irgendwie unter die Räder mit dieser Belagerung da. Dann hat er gebetet und dann, als ich ihn dann in den nächsten Ferien, er wohnte hier in Ostfriesland, im Wimmer, als ich ihn dann besuchte, kam er dann so ganz bescheiden und klein an und sagte, du, ich will ja nichts sagen, aber du hast mich damals gefragt zu beten und ich habe gebetet und ich kenne da eine. Und sie sagte, sie liebt den Herrn Jesus und zweitens, sie kennt Gottes Wort. Da habe ich gesagt, das ist sie. Ich hatte sie nicht gesehen. Das war am Donnerstag oder Mittwoch vor Ostern. Am Ostersonntag habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden will. Mit sie. Sagen sie, ich habe eine Frage, wollen Sie meine Frau werden? Hat sie mich angeguckt, sie hat den Kopf geschüttelt, da wollen wir nicht erst mal du sagen. Geschwister, ich wusste, das war Gottes Geschenk. Selbst wenn sich herausgestellt hätte, dass sie hinterher, weiß ich was, lila Augen gehabt hätte oder Ohren oder irgendwas, war meine Frau. Was würde jetzt Elfriede sagen, sag mal, wenn sie mitbekäme, dass ich mich bis heute noch umgucke, ob ich nicht irgendwo eine bessere Frau finde? Was würdest du dazu sagen? Wärst du damit glücklich? Meine Brüder und Schwestern, wenn ich mich entschieden habe, wenn ich weiß, das ist meine Gemeinde, Gott, von dir her, nicht weil meine Recherchen ergeben haben, 80% Bibeltreue, 85% soziales Engagement, das alles Quatsch, sondern weil Gott Ja gesagt hat, dann bin ich treu, dann gucke ich nicht mehr hin und her, dann frage ich mich nicht mehr, ja, da ist aber auch doch eine Gemeinde und die haben im Moment so ein Boom, die werden immer größer und da ist die Gemeinde, die hat das und die haben jetzt einen neuen Fernsehsender oder weiß ich was und da muss ich hin, dann bin ich treu. Und wenn ich Fehler sehe, Geschwister, dann bete ich. Dann gehe ich auf die Knie und dann vereinige ich mich mit anderen, die die gleiche Not haben. Und dann beten wir. Und dann sollst du mal unseren Gott sehen. Der ist auch ein Gott, der Wunder tut, der Gebete erhört. Ich erinnere mich noch an einen alten Bruder. Nichts gegen alte Brüder. Könnt ihr euch vorstellen, warum nicht? Ne? Nichts gegen alte Brüder. Aber der sagte mal, abfällig über seine Gemeinde. Er sagt es auf Plattdeutsch, ich sage es auf Hochdeutsch, damit es alle verstehen können. Da kann ich mir nichts holen. Da kann ich mir nichts holen. Geschwister, entschuldigt bitte, die Gemeinde ist nicht der Ort in erster Linie, auch, aber nicht in erster Linie, wo wir uns das holen, sondern wo wir etwas bringen, nämlich uns selbst. Natürlich soll ich mir auch was holen können. Soll ich auch aufgebaut werden im Glauben, korrigiert werden, wenn ich falsch liege, Fürbitte empfangen, wenn ich in Schwierigkeiten bin und so weiter. Aber ich bin dazu da, dass ich segne, dass ich Fürbitte tue, dass ich die Arme hochkrempel hier, wenn es draußen mal Laub zu haken gibt, Wolfgang, nicht? Dass dann ich auch dabei bin. Ich bin zum Bringen da. Als Diener des lebendigen Gottes. Mich einzubringen, aufzubauen, die Herde schön zu machen für Gott, zuzurüsten für den herrlichen Tag, wenn wir zu ihm emporgerückt werden. Ist das nicht im Augenblick? Und unsere Hauptaufgabe ist, dass wir, so wie es 1. Mose 14 sagt, überströmend sind zur Auferbauung der Gemeinde. Das ist unser erstes Ding, was wir zu tun haben. Wir sind nicht dazu da, die Politik zu beeinflussen oder die Bundesregierung besser zu machen. Das ist nicht unser Ding. Das können andere besser. Überströmend zur Auferbauung der Gemeinde. Meiner Gemeinde, die nicht die beste ist, ich sage es noch einmal, die vielleicht überhaupt nicht im Ranking ganz oben steht, aber das ist meine Gemeinde. Und dafür bin ich berufen, diese Filiale der großen, einen herrlichen Ekklesia, Gemeinschaft der Heiligen, zu präsentieren an diesem kleinen Ort, zu meinem kleinen Teil, damit der Name Jesus verherrlicht wird. Geschwister, und darum geht es, darum geht es. Und das andere ist alles, ja, manchmal schlimm, manchmal schwer zu tragen, manchmal Kopfschütteln und Verzweiflung hervorrufen, all das mag sein. Aber dafür haben wir ja das Kämmerlein, dafür können wir auf die Knie gehen, dafür können wir ja beten, dafür können wir zu Gott schreien und flehen. Aber bitte nicht, wenn wir verheiratet sind, dauernd nach anderen Männern oder Frauen ausgucken. Das ist auch nicht. Das will Gott nicht. Er will, dass wir treu sind. Lass uns beten. Vater, für manche vielleicht ein bisschen komisch, aber Ich weiß auch, dass hier Geschwister sind, die noch auf der Suche sind, die noch mal hören und mal hier reingucken und da reingucken. Ist ja gut, ist ja richtig, aber für sie alle, für uns alle zu einer klaren Entscheidung, das ist meine Gemeinde. Und da will ich treu sein. Da will ich mich einbringen. Nicht in erster Linie, dass ich mir da etwas holen kann, sondern dass ich dir etwas bringen kann. Schenk uns das bitte. Amen.